Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Während wir hier in der vergangenen Folge Zukunft Made in Bavaria noch über Wünsche und Forderungen an die Politik gesprochen haben und sich VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Rossert und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Professor Michael Hüter, einig waren, dass Deutschland eine Art Fitnesskur braucht, um das Land wieder auf den Kurs zu bringen, schauen wir heute darauf, wie sich diese mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2025 tatsächlich umsetzen lässt. Es ist Tag 3 nach der Bundestagswahl, Mittwoch. Die Union unter Friedrich Merz ist als stärkste Kraft hervorgegangen, während die AfD mit einem historischen Ergebnis von 20,8% zur zweitstärksten Partei wurde. Die SPD musste ein Rekordtief von 16,4% hinnehmen, was ihr schlechtestes Ergebnis in der Geschichte ist. Die Grünen verloren ebenfalls Stimmenanteile und kam auf 11,6%. Die FDP scheiterte mit 4,3% an der 5%-Hürde, während das Bündnis Sahra Wagenknecht knapp daran scheiterte. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,5%, deutlich höher als bei den letzten Bundestagswahlen. Und ja, die Koalitionsverhandlungen stehen in den Startlöchern, die Zeichen stehen auf große Koalition, soweit zum Status quo. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ich freue mich sehr, dass heute Professor Stefan Marschall, renommierter Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Systeme von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hier bei uns im Podcast zu Gast ist. Und gemeinsam besprechen wir das Ergebnis der Bundestagswahl und suchen nach Antworten, was dieses Ergebnis vor allem auch für die bayerische Wirtschaft bedeutet. Mein Name ist Katharina Muth und damit herzlich willkommen, Professor Marschall.
Ja, vielen Dank. Freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt betrachten wir mal das Wahlergebnis, das jetzt am Sonntag rauskam. Wie ist denn Ihre Einschätzung so ganz allgemein?
Ja, das Wahlergebnis war an sich nicht überraschend, denn vieles hatte sich vorher in den Umfragen abgezeichnet. Es war also jetzt nicht so, dass da ein riesen Umfrageschock entstanden wäre. Was aber natürlich spannend war, das wussten wir aber auch schon vorher, ist, was passiert bei den kleinen Parteien um die 5%-Hürde herum? Wer schafft es rein und wer schafft es nicht rein? Denn wir wussten ja schon seit längerem, dass das maßgebliche Auswirkungen darauf hatte, wie nach der Wahl eine Regierung gebildet werden kann. Deswegen war das alles andere als banal, was an dem Abend dann noch offen war oder offen stand. Und ihr habt das auch mit Spannung dann verfolgt und das war ja erst gegen 1-2 Uhr dann klar, dass wir ein Parlament haben, in dem es nur 5 Parteien gibt und damit halt auch klar war, dass auch eine Zweierkoalition möglich war und das war schon super spannend. Also was auch noch spannend war und vielleicht ein bisschen überraschend in dem Ausmaß, war der Erfolg der Linkspartei, der Linken, dass sie es doch geschafft hat, fast 9% zu erhalten und die Wahlbeteiligung, die war spektakulär hoch. Also wir reden ja seit Jahren darüber, dass die Wahlbeteiligung irgendwie sinkt und dass wir immer weniger Beteiligung der BürgerInnen haben in der Politik. Und jetzt haben wir plötzlich eine Wahlbeteiligung, die 6% höher lag als beim letzten Mal. Und das ist doch schon spektakulär. Die müsste man sich allerdings noch mal genauer anschauen, wozu die geführt hat. Das ist ja nicht zwingend so, dass höhere Wahlbeteiligung zu einer Stärkung der demokratischen Mitte führt. Das haben wir bei dieser Wahl auch gesehen. Aber immerhin, also Menschen haben sich beteiligt, Menschen waren mobilisiert, sie haben sich interessiert für diese Wahl. Das war schon vorher klar, das sah man so an der Nachfrage nach bestimmten Informationstools und Angeboten. Aber das ist natürlich jetzt auch dann in der Wahlbeteiligung nochmal sehr deutlich geworden, dass man ja sich interessiert für Politik, dass man mitmachen will und dass man vielleicht auch ein bisschen verunsichert ist, weil viele Fragen im Raum stehen und nicht alle Fragen sind beseitigt worden durch diese Wahl.
Haben diese Unsicherheiten in Ihrer Meinung nach genau dann auch dazu geführt, dass eben vor allem sehr linke und sehr rechte Parteien so einen Zuspruch bekommen haben?
Ja, also insbesondere rechtspopulistische Parteien sind Parteien, die profitieren von Verunsicherung, weil sie einfache Antworten anbieten. Bei der Linken muss man vielleicht nochmal einen anderen Punkt machen. Die Linke hat profitiert insbesondere auch von der Frage der Brandmauer und der Mobilisierung von antifaschistischen Bewegungen. Und das ist einfach ein Segment, das jetzt durch die Linke stärker nochmal angesprochen wurde, auch infolge der Abstimmungen im Bundestag und der ganzen Diskussion über das Wahlverhalten oder das Verhalten, das Abstimmungsverhalten dann von AfD und der Union. Und das hat dazu geführt, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und dass viele nebenbei dann auch nicht die Grünen als die klassisch antifaschistische Partei dann mehr wahrnehmen, sondern tatsächlich auch die meisten derer, die dann so motiviert waren, dann zur Linken gegangen sind und auch die Linke unterstützt haben. Und dann haben sie aber so am Ende auch mal so eine gewisse Dynamik in einer solchen Wahlkampfsituation, dass es auf den letzten Metern noch so erfolgreich war, Das hängt natürlich damit zusammen, dass man dann vielleicht dann auch gemerkt hat, bei der Linken geht was, das ist irgendwie eine Erfolgsgeschichte, da möchte man vielleicht mit dabei sein, die möchte man mitgestalten. Und dann waren natürlich auch die Social-Media-Aktivitäten, Stichwort Heidi Reichenick, auch sicherlich sehr hilfreich für die Partei. Und es sind die jungen Wählerinnen und Wähler gewesen. Und in diesem Fall kann man sagen, bei den jungen Wählerinnen, die Linke sehr stark unterstützt haben. Und bei den Jungwählenden wissen wir aus der Forschung, dass die ja auch relativ spontan sich entscheiden und noch keine Parteibindung haben, also mal so out of the box vielleicht eher mal wählen. Und das hat dazu geführt, dass die Linke am Ende ja doch diesen Erfolg einfahren konnte, der ihr vor 3 Monaten vielleicht keiner zugetraut hätte und das BSW auf der anderen Seite dann knapp an der 5%-Hürde gescheitert ist.
Ich hatte ja gerade schon eingangs gesagt, es geht wahrscheinlich in Richtung einer großen Koalition. Die Frage, die wir uns gestellt haben in der Vorbereitung, war auch so ein bisschen, nachdem ja in den letzten Wochen extrem verbal gegeneinander vorgegangen wurde, wie groß ist denn überhaupt die Chance, dass jetzt diese Parteien auch wirklich sich an einen Tisch setzen und zusammenfinden und sagen, wir finden gemeinsam eine Lösung und wir drehen uns nicht nur um uns selbst, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich mit den Themen, die auch das Land interessieren?
Ja, das wird sicherlich kein Spaziergang, jetzt, was wir jetzt sehen werden in den Gesprächen und in den Verhandlungen. Denn völlig richtig, die Parteien haben sich in den letzten Jahren auseinanderentwickelt. Und das könnte man ja einfach sagen, man schließt an die große Koalition an, die es ja bis 21 gegeben hat. Aber das wird einfach nicht so funktionieren, weil die CDU sich sehr stark unterscheidet von der CDU, die es vor 21 gab. Also wir haben jetzt die Merz-CDU und nicht mehr die Merkel-CDU, um es einfach auf diesen Punkt zu bringen. Und es war ja ein ganz großes Projekt, insbesondere von Friedrich Merz, zu versuchen, die CDU von dieser Geschichte auch etwas zu befreien, die mit der Kanzlerschaft Angela Merkels zusammenhängt und einfach nochmal neu aufzustellen und weiter nach rechts zu rücken. Das ist klar, das ist auch eine Bewegung weg von der Mitte gewesen, die programmatisch, aber auch personell von Merz da betrieben wurde, auch mit Unterstützung der CSU. Deswegen ist diese Konfliktlinie zwischen CDU und CSU einfach nicht mehr so stark gewesen, weil sich die CSU viel stärker wieder mit der CDU dann auch verstehen konnte. Da gab es wieder viel mehr gemeinsame Grundlagen, gerade auch im Bereich der Migrationspolitik. Die CSU hat dann noch ein bisschen weiter nach rechts gespielt als die CDU, aber das war durchaus noch alles kompatibel. Und diese Auseinandersetzung, die wir 2021 zwischen CSU und CDU noch früher davor ja noch hatten, hat ja auch eine Geschichte gehabt in der Zeit davor. Diese Auseinandersetzungen, die waren dann plötzlich weg. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Sozialdemokratie, die sehr stark geschwächt worden ist durch diese Wahl, durch ein historisch schlechtes Ergebnis. Das schlechteste Ergebnis bis hierhin, die jetzt gerade nicht in Feierlaune ist und deswegen auch eigentlich sich nochmal sortieren müsste, aber das nicht kann, weil sie jetzt in eine große Koalition oder in eine schwarz-rote Koalition, so groß ist sie ja nicht mehr mit 52% der Mandate, in eine solche Koalition gehen muss, mehr oder weniger. Jetzt könnte man sagen, das ist sehr schlecht, es wird kein Spaziergang, vielleicht ist es auch schwierig. Und wenn man so die eine oder andere rote Linie hört, die dann seitens Söder oder andere aus der SPD, wenn man den Juso-Vorsitzenden hört, dann denkt man, oh Gott, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, es wird trotzdem funktionieren, weil der Druck so groß ist, auf die beteiligten Parteien zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, zu einer Koalition zu kommen, dass sich diesem Druck keiner entziehen wird. Wir haben innenpolitisch oder den inneren Druck, der auf die Parteien wirkt, denn die Alternative zu einer schwarz-roten Koalition wäre jetzt erstmal keine oder eine Minderheitsregierung, vielleicht dann wieder mit der AfD, die eine Rolle spielt, oder es wäre eine Koalition der Union mit der AfD oder es wären Neuwahlen. Also es gibt kein Szenario, keine Alternative, die da irgendwie greifen würde. Es gäbe ja noch die Alternative schwarze Grün und die Linke. Aber auch das halte ich eher für absolut abwegig. Inhaltlich zum einen, das wäre rechnerisch möglich, aber es ist politisch eigentlich abwegig, dass das passieren wird. Allein wegen des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU gegenüber der Linke. Also der Punkt ist, man ist ein bisschen verdammt zum Erfolg. Und das findet statt, wie gesagt, erstmal innenpolitisch vor einer entsprechenden Druckkulisse. Aber noch viel dramatischer, und das wissen auch die Akteure, vor einer außenpolitischen Druckkulisse, die wir in dieser Form noch nie so gesehen haben. In einer Zeit, in der wir sicherheits- und verteidigungspolitisch plötzlich in einer ganz neuen Welt leben, und das innerhalb von wenigen Tagen, kann man schon sagen. Eine Welt, in der es dringend notwendig ist, dass in Deutschland eine handlungsfähige Regierung startet. Und das wissen alle Betroffenen. Das wird auch immer wieder kommuniziert von außen nach Deutschland hinein. Und sich dem zu entziehen, wird faktisch unmöglich sein. Das heißt, man wird zu einer Einigung kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Man wird es auch relativ zügig machen, aber es wird nicht schmerzfrei sein. Und es wird vielleicht so ein paar spannende Kompromisse geben müssen oder Beschlüsse, die man jetzt nicht fällt, sondern nach hinten verschiebt. Aber man wird eine Regierung machen müssen, relativ bald. Man wird eventuell vor Ostern, wie das jetzt anberaumt wird, oder zumindest kurz danach, dann in der Situation sein, dass es auch eine parlamentarisch getragene Regierung wieder in Deutschland geben kann. Denn die Beteiligten wissen, dass das einfach notwendig ist.
Und inwiefern muss eine große Koalition anders kommunizieren, auch so auf der Ebene innerhalb der Regierung, als das vielleicht bei einer klassischen Konstellation großer Partner, kleiner Partner der Fall wäre?
Naja gut, faktisch ist das ja eine große Partner, kleiner Partner-Konstellation, die wir gerade haben. Also wenn man jetzt die CSU nicht rausrechnet, dann würde man schon sagen, die Union ist der große Partner und die Hälfte davon an Stimmen und an Mandaten hat die Sozialdemokratie. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man sagt, es gibt jetzt nicht irgendwie diese Spiele, bin doppelt so groß wie du, ich will doppelt so viel von dem haben oder ähnliches, sondern dass man tatsächlich stärker sich lösen muss von solchen Narrativen, ne, die sehr stark parteipolitisch, mehrheitsbezogen, stimmenbezogen, anteilsbezogen sind, dass man sagt, okay, es geht jetzt gar nicht mehr um uns. Das würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, das neues Bewusstsein und das sich ein bisschen abhebt von dieser parteipolitischen Debatte und von der parteipolitischen Fokussierung, die wir in den letzten Jahren ja sehr stark gesehen haben, dass man stärker darauf schaut, was ist notwendig. Und ich glaube, das wird von einer Krise, die von außen kommt, automatisch auch erzeugt. Weil man dann auch nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit und die Ressourcen hat, zu sagen, okay, jetzt bewege ich mich auf die Spielwiese. Und das ist auch etwas, was die Menschen nicht akzeptieren werden. Und ich glaube, dass das klar ist. Und dann kann man auch die Probleme adressieren und lösen. Und dann sind die Probleme wichtiger als die eigenen Interessen. Und ich glaube, das ist aber jetzt auch diese Krisensituation ist auch erkannt. Und deswegen wird es auch diesen Zusammenschluss geben. Es wird auch nicht so sein, das muss man ja nochmal klar machen, wie 2017. Als damals die letzte große Koalition kam, war das alles sehr ungewollt von allen Teilen, zumindest von der SPD. Also die SPD musste ja quasi getrieben werden, dann halt in diese große Koalition hinein. Und das hat damals ja der Bundespräsident hauptsächlich übernommen. Und das ist halt jetzt nicht der Fall. Also wir haben jetzt eine Situation, in der wahrscheinlich den Parteien klar ist, da werden sie jetzt auch nicht lange fallen. Wir müssen was machen, es muss was passieren. Und also dieses Bewusstsein ist schon da und das wird sicherlich auch sehr hilfreich sein bei der Frage, wie jetzt die Verhandlungen laufen und wie schnell wir eine neue Regierung haben werden.
Naja, und wenn wir jetzt vom Status quo ausgehen, dann ist ja diese große Koalition eigentlich auch die einzige Möglichkeit, der AfD so richtig aus dem Weg zu gehen. Wie wird sich das denn perspektivisch entwickeln? Kann sich das wieder stabilisieren, sodass da auch gar nicht mehr diese zwingende Notwendigkeit besteht? Wie schätzen Sie das ein?
Ja gut, also es ist klar, wenn die große Koalition in der Lage ist, die Ränder wieder zu schwächen, dann wird wieder mehr Platz da sein für die anderen Parteien. Man muss sehen, wie sich die Grünen entwickeln werden, weil die jetzt ja nicht mehr in der Regierungsverantwortung sein werden. Werden die sich nochmal neu aufstellen? Werden die als Oppositionspartei eine neue Rolle spielen, als Alternative auch zur großen Koalition, die keine mehr ist, also zur schwarz-roten Koalition. Also das sind alles noch so Punkte, wo wir noch ein bisschen Bewegung sehen werden bis zur nächsten Wahl. Und dann ist natürlich auch eine Frage, wie ist es mit der liberalen Kraft in Deutschland? War es das jetzt oder kommt da nochmal was? Und ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus auch noch ein Potenzial ist. Also wir wissen, es gibt eigentlich ein Wählerpotenzial auch für eine liberale Partei. Und das ist diesmal einfach nicht ausgeschöpft worden. Vielleicht weil auch eine ganze Reihe von denen, das wissen wir von den Wählerwanderungen ja auch, dann zur Union rübergegangen sind. Vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, weil man nicht wusste, wie es enden wird. Aber ich glaube, dass da noch auch Raum ist für eine liberale Partei in Deutschland. Ist auch gängig, genauso wie jetzt mittlerweile populistische, rechtspopulistische Parteien zum Parteienspektrum dazugehören, gehört eine liberale Partei auch immer dazu. Und von daher denke ich mal, auch das wird jetzt in den nächsten Jahren dann ganz spannend sein zu sehen, wie sich diese Partei und ob sie sich erholt und in welcher Form sie das schaffen kann. Beispielsweise über die Landtage oder über das Europaparlament, wo sie ja auch präsent ist. Also das sind alles so noch Entwicklungen, die anstehen und die durchaus auch dazu führen können, dass das Parteiensystem sich nochmal neu aufstellen wird und dass wir vielleicht 29 wieder eine ganz andere Parteienkonstellation haben, die wieder ganz andere Möglichkeiten hergibt. Vielleicht sogar auch wieder eine Lagerkonstellation.
Sie haben gerade die Kompromisse angesprochen. Bei welchen Themen sehen Sie das am dringlichsten, vor allem auch in Bezug auf die Aufteilung dann der Ministerien?
Ja, was die Ministerien angeht, da gibt es ja auch schon Vorentscheidungen, zum Beispiel was das Landwirtschaftsministerium angeht, da gab es ja vielleicht auch einen Punkt, der auch nicht mehr geräumt wird seitens der CSU. Aber insgesamt ist es so, dass man also Kompromisse finden muss in den großen Themen, die wir jetzt zurzeit haben, in den großen Problemen. Das ist Migration, das ist die wirtschaftliche Lage Deutschlands, die Situation in Deutschland. Und das ist aber auch eben angedeutet, die Frage, wie gehen wir verteidigungspolitisch und mit der äußeren Sicherheit um? Also wie sieht es aus mit der Unterstützung der Ukraine? Wie arbeiten wir mit den anderen Staaten zusammen? Sollten wir nicht mehr von Amerika geschützt werden, sicherheitspolitisch? Das wird sicherlich auch ein großes Feld sein. Und in diesen Bereichen gibt es auch markante Unterschiede zwischen den beteiligten Parteien. Und die zu überwinden, das wird dann eine große Herausforderung sein. Und diese Unterschiede gibt es übrigens auch im sozialpolitischen Bereich. Also wenn wir das Stichwort Bürgergeld nehmen, auch da gibt es Schwierigkeiten, da wird es Schwierigkeiten geben, dass die Parteien da eine gemeinsame Linie finden. Also alles ganz viele Punkte, ganz viele Herausforderungen, vor denen die Koalitionäre, die jetzt sich zusammenfinden müssen, dann stehen werden.
Wie sehen Sie das denn oder was müssen die Parteien denn dann gemeinsam in den nächsten 4 Jahren leisten, um auch das Vertrauen zurückzugewinnen, wenn man jetzt daran denkt, dass ja jetzt die Ampel sozusagen die letzte Regierungszeit innehatte und davor die Große Koalition abgewählt wurde? Also man muss ja jetzt irgendwie wieder ins Vertrauen kommen und sagen, okay, wir machen es jetzt anders als die Ampel, wir kriegen das zusammen hin. Die SPD wurde eigentlich abgewählt, ist jetzt doch wieder dabei. Also eigentlich haben sie eine Klatsche kassiert und trotzdem mischen sie mit. Ja, wie sehen Sie das?
Ja, man muss aus den Fehlern der Vorhergängerregierung lernen. Und bei der Ampel war es vor allen Dingen die Zerstrittenheit, die dann doch sehr problematisch war. Also man wird versuchen müssen, und ich denke, dass man da Wege findet, dass man vertrauensvoll und weniger öffentlich dann halt sich auseinandersetzt, sondern dass man das versucht, tatsächlich auch lösungsorientiert zu machen. Man muss bestimmte Themen, Probleme angehen und zwar effektiv. Und dazu gehören also die Themen, die für die Menschen eine Rolle spielen. Damit kann man auch Vertrauen zurückgewinnen. Und ja, man muss auch versuchen, dass man den Eindruck vermeidet, dass es um Parteipolitik geht oder um irgendwelche Spielchen, die man betreibt, sondern dass es um die Sache geht. Und dieses Gefühl des Kümmerns, ich glaube, das muss nochmal klarer werden, dass es sich Politik auch um die Menschen kümmert, ihre Anliegen wahrnimmt und sieht, welche Probleme es gibt und dass man versucht, diese Probleme soweit es geht zu lösen oder zumindest auch so zu kommunizieren, dass klar ist, wenn man etwas nicht lösen kann, warum kann man es nicht lösen? Und dafür Verständnis zu gewinnen. Also eine bessere Kommunikation, eine bessere Kooperation, Koordination innerhalb der Koalition und dann ein effektives Regieren, was auch zu guten und schnellen Entscheidungen führt.
Was glauben Sie denn, wie jetzt die aktuelle geschäftsführende Regierung noch reagieren wird? Werden da noch wichtige Entscheidungen gefällt, bis die neue Regierung dann tatsächlich im Amt ist? Oder?
Also ganz streng genommen haben wir eine geschäftsführende Regierung erst nach der Konstituierung des Bundestages. Also wir sind jetzt quasi in der Situation, wo eigentlich die alte Regierung noch existiert. Also nicht nur geschäftsführend, sondern sogar als richtige, ordentliche Regierung, ebenso wie der Bundestag noch beschlussfähig ist. Und das Grundgesetz macht relativ klar, also mit der Konstituierung des nächsten Bundestages endet die Amtszeit des Bundeskanzlers und damit auch natürlich der BundesministerInnen. Also das ist jetzt erstmal die rechtliche Situation, aber ist natürlich völlig richtig. Wir haben jetzt die Wahlen gehabt und alles, was man jetzt macht, steht halt ja unter dem Vorzeichen der Wahl. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, jetzt die Diskussion, die wir jetzt gerade sehen, kann man jetzt noch oder schnell Entscheidungen herbeiführen, noch mit dem alten Bundestag, der ja noch voll entscheidungsfähig ist, oder hat das nicht ein Geschmäckle? Und ich sage schon mal direkt, Spoiler, das hat ein Geschmäckle. Aber vielleicht kann man das ja noch vertiefen. Also man sollte jetzt, oder man muss jetzt akzeptieren, also es zeichnet sich jetzt die neue Regierung, also das neue Parlament ab und dann wahrscheinlich auch die neue Regierung. Und deswegen ist es jetzt auch eine Übergangszeit, in der wir sind und die dann ab dem, wann auch immer, 25. März oder 23. März, wann auch immer die Konstituierung des Bundestages sein wird, die Regierung, die wird dann geschäftsführend sein, die wird nur noch geschäftsführend unterwegs sein. Die ist nicht handlungsfähig faktisch. Das ist gängige Staatspraxis, dass eine solche Regierung nicht mehr Initiativen startet, auch keine Gesetzgebungsprozesse mehr ans Laufen bringt, sondern mehr oder weniger die laufenden Geschäfte noch verwaltet. Das heißt, da ist es auch nicht so, dass da noch viel Gestaltungspotenzial drin ist. Aber eigentlich ist das Gestaltungspotenzial der Regierung jetzt auch schon reduziert, auch wenn es offiziell noch die Regierung ist bis zur Konstituierung. Aber letzten Endes muss man realistischerweise sagen, wir reden jetzt schon auch von einer Übergangsregierung jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und das zeigt sich auch darin, dass es ja schon die ersten Abstimmungsprozesse gibt zwischen dem möglichen neuen Kanzler und dem aktuellen Kanzler.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass es jetzt in diesen nächsten 4 Jahren darum geht, das Vertrauen der Wählerschaft zurückzugewinnen und sich um die Themen zu kümmern, die die Wähler wirklich wollen. Wenn wir uns jetzt die wirtschaftspolitischen Themen angucken. Der Fokus der Union war ja schon im Wahlkampf, dass sie gesagt haben, ja, wir konzentrieren uns auf wirtschaftspolitische Themen mehr, als es andere Parteien tun. Was erwarten Sie denn da jetzt auch in der kommenden Zeit oder auch als erste Entscheidungen? Wo könnte es da vorwärts gehen?
Ja, ich würde Ihre Diagnose noch ein bisschen weiten und schon sagen, dass auch die SPD sich dieser wirtschaftspolitischen Problematik bewusst ist. Es ist nicht so, dass die SPD nur einen rein sozialpolitischen Wahlkampf geführt hätte, sondern die ersten Positionspapiere der SPD gingen auch sehr stark in den Bereich der Industriepolitik hinein und dort natürlich anders aufgesetzt als die Union, aber immerhin gab es da auch schon erste Ansätze oder auch eine Schwerpunktsetzung in dem Bereich. Und ich glaube, dass in dieser Diskussion oder in dieser Debatte die Diagnose relativ klar ist. Ne? Also, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem. Das Problem ist ein industriepolitisches Problem, was wir zurzeit haben. Wir haben ein Standortproblem. Wir haben ein Infrastrukturproblem. Also, das ist, glaube ich, klar. Die Unterschiede tauchen dann jetzt bei den Lösungsansätzen auf. Und das ist völlig richtig, was vielleicht dann doch irgendwie sehr bezeichnend war oder ist, dass man ja einen ganz grundlegenden wirtschaftspolitischen klassischen Wahlkampf hat. Also es gab dann halt die eine Seite, die für mehr Staat ist, klassischerweise, also eine stark nachfrageorientierte Konzeption, die dann eine Rolle spielte. Das war halt dann auch die SPD und die Grünen auch, wo es halt darum ging, halt auch sehr viel Geld reinzugeben ins System. Und dann hatten wir eher eine angebotsorientierte, eine marktorientierte Perspektive seitens der Union und der FDP. Die FDP können wir jetzt ja außen vor lassen, weil die jetzt keine Rolle mehr spielt. Aber tatsächlich waren die da auch sehr dicht beieinander. Also wir hatten eine ganz klassische Marktstaat-Gegenüberstellung in der Wirtschaftspolitik im Wahlkampf gehabt. Mit den entsprechenden Instrumenten, also Steuererleichterungen dann bei denen, die stärker angebotsorientiert denken. Und die anderen haben Investitionsfonds entwickelt, die man dann entsprechend einsetzen oder gezielt einsetzen kann. Also wo der Staat sehr viel Geld in die Hand nimmt. Wo man sich einigermaßen einig war, ist natürlich bei dem Infrastrukturbereich, also ein bisschen auch ordnungspolitisch oder gedacht, also dass man halt die Rahmenbedingungen besser machen muss. Ich glaube, da ist die Diagnose auch gleich. Und dann stellt sich die Frage, wo kommt da das Geld her, ne? Also um das zu finanzieren. Das ist ja dann noch die nächste Challenge, ne? Also von daher müssen die Parteien jetzt gucken, dass sie mit diesen unterschiedlichen Ansätzen irgendwie zusammenkommen, um dann ein Paket zu schnüren, was konsistent ist. Die Gefahr dabei kann natürlich ganz schnell sein, dass man so paketmäßig denkt. Also dass man sagt, auf der einen Seite, ja, wir dürfen so einen kleinen Fonds machen und dann, es gibt aber gleichzeitig auch Steuererleichterungen für Unternehmen oder Ähnliches. So eine Kombination von Sachen.
Mit zu vielen Kompromissen.
Mit Kompromissen, mit so kleinen Bausteinen vielleicht und in sich nicht konsistent. Das könnte eine Gefahr sein dabei. Mhm. Denn wie man diese beiden Konzepte dann zu einem in einen Guss dann macht, dass man sagt, hier hat man wirklich ein Programm, was logisch ist, was in sich geschlossen ist und was genau dann halt auch effektiv sein kann, das wäre so ein bisschen skeptisch, dass das entwickelt wird.
Aber ist das dann auch auf alle anderen Bereiche übertragbar? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, auf viele andere Bereiche, aber ich glaube, es gibt Bereiche, wo man sich hier schneller zusammenfinden.
Zum Beispiel, das ist doch positiv, zum Beispiel.
Naja gut, also ich glaube in der Migrationspolitik bis auf die Frage der Zurückweisung an den Grenzen, da ist man glaube ich relativ schnell beisammen. Und also ich glaube, da würde man durchaus auch Wege finden, also wenn es auch um die Frage der Abschiebung von straftätigen Menschen ohne Aufenthaltstitel in Deutschland geht, da ist man glaube ich ganz schnell auch auf einem Konsens oder auf einer Linie. Das würde funktionieren. Aber alles andere, na, da wird es jetzt auch schwierig dann halt zu sehen. Naja gut, es gibt sicherlich auch Fragen, die jetzt mehr so technischer Natur sind, wo man ganz schnell auch zusammenkommt. Es gibt Bereiche auch in der Sozialpolitik, wo man vielleicht auch schnell zu einer Einigung kommen wird. Also dass beispielsweise das Bürgergeld in irgendeiner Form reformiert werden muss, dass da irgendwas notwendig ist oder vielleicht gibt es da auch Kompromisslinien. Auch und selbst bei der Schuldenbremse gibt es ja dann doch Andeutungen, dass man da aufeinander zugehen könnte.
Energiekosten?
Energiekosten haben beide Parteien als Problem identifiziert. Also das ist tatsächlich, die Methoden sind ein bisschen anders, mit denen man das lösen möchte. Aber das ist auch etwas, was von beiden Seiten eigentlich des Parteienspektrums auch schon im Wahlkampf thematisiert worden ist. Also das denke ich mal, das ist, glaube ich, auch klar. Und das ist ja auch die gute Botschaft vielleicht auch in die Wirtschaft hinein, dass diese Diagnose dann geteilt wird. Und dass man insbesondere natürlich auch diese industriepolitische Seite sehr stark sieht. Also das ist schon etwas, was eine Rolle spielt insbesondere natürlich auch die Automobilindustrie, und dass hier geholfen werden muss und dass wir hier eine Standortproblematik haben. Ich denke, das ist schon erkannt, und ich glaube, dass da auch gemeinsame Wege beschritten werden können.
Die bayerische Wirtschaft fordert eine Senkung der Unternehmenssteuerbelastung auf 25%. Wie realistisch sehen Sie, dass das kommt?
Also Entlastungen werden jetzt schwierig werden. Ne? Also ich glaube, wir reden ja von einer Zeit, wo es eher darum geht zu fragen, wo kriegen wir das Geld her? Also jede Form von Entlastung ist ja höchst begründungspflichtig jetzt geworden. Und das kommt jetzt dann, ich denke, dass wir größere Entlastung sehen werden überhaupt im Einkommensteuerbereich, also dass das sicherlich angegangen wird. Ich glaube, dass andere Entlastungsformen sehr stark diskutiert oder auch umstritten sein werden. Da würde ich mir noch nicht zu viele Hoffnungen machen an der Stelle.
Schade. Ich würde gerne hinten raus noch auf ein Thema kommen, und zwar, weil wir uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben. Wir wollen gar nicht zu sehr auf die AfD eingehen, aber eine Sache war, wir hatten es ja auch eingangs schon angesprochen, dass einfach anscheinend der Zulauf dort extrem ist. Was glauben Sie denn aber, wie auch dieses Ergebnis jetzt der AfD, was für Auswirkungen das auf das internationale Image hat? Also wie sehen uns jetzt andere mit diesem Wahlsieg der AfD? Und wie sehen Sie dann vielleicht auch den Wirtschaftsstandort Bayern anders?
Ja, das wissen wir ja schon auch aus den entsprechenden Untersuchungen, dass da eine hohe Sensibilität dann vorherrscht, auch seitens der Menschen, die in Deutschland investieren wollen, was die AfD betrifft, oder auch die nach Deutschland kommen wollen als Fachkräfte oder auch nicht dann kommen wollen. Das wird sehr stark wahrgenommen. Man sieht übrigens auch jetzt an der Art und Weise, wie dieser ganze Wahlkampf und die Wahlergebnisse von außen auch, wie sensibel die wahrgenommen werden. Also man erlebt einfach so, also aus meiner Erfahrung gerade gesprochen, also was man für Anfragen bekommt, aus welchen Ländern, wo gefragt wird, was ist in Deutschland los und ist das noch safe da? Also auch medienseitig, das fängt an, ja, von natürlich europäischen Ländern wie Griechenland, Bulgarien war hier ein Kamerateam, aber dann natürlich auch sowas bis hin nach Australien, wo dann Fragen auftauchen, was ist da los in Deutschland und ist das alles noch sicher da? Und es wird mit einer großen Sensibilität wahrgenommen. Und das ist sicherlich auch etwas, das ein Standortding ist. Und man differenziert ja schon sehr stark. Man schaut jetzt natürlich, also es gibt Regionen, die gelten halt in Deutschland als deswegen besonders auch, ja, speziell, weil es dort eine sehr große Menge an AfD-Wählenden gibt und man sich vielleicht da auch nicht mehr in der Form wohlfühlt. Das ist das eine. Aber man muss einfach sehen, auch in Bezug auf Bayern, da hat die AfD teilweise auch massive Erfolge gehabt, auch in einigen Wahlkreisen sehr, sehr spektakulär hohe Erfolge. Das ist ja, wenn man das jetzt differenzierter nochmal anschaut, ja nicht nur der Landeswert, der relevant ist, sondern man muss nochmal schauen, wie verteilt sich das auf die einzelnen Wahlkreise in Bayern. Und da sieht man sehr, sehr große Unterschiede, teilweise sehr massive Entwicklungen und Bewegungen, was die Zuwächse der AfD angeht. Und das ist natürlich etwas, was auch eine Rolle spielen wird und worüber man sprechen muss und sprechen wird. Also man hat, ich sage es einfach mal so Werte, also Wahlkreise, die jetzt Memmingen so an die 12% Zuwachs AfD, das hat man auch in Landshut, Straubing sind es 14,6%, 14,7% in Schwandorf. Einfach um ein paar Werte mal in den Raum zu stellen, um klar zu machen, da ist auch eine Differenzierung notwendig. Ne? Also, und das kann natürlich auch entsprechend differenziert dann wahrgenommen werden von außen.
Und die Frage ist, wie sich das dann in den kommenden 4 Jahren oder wie es sich dann bei der nächsten Bundestagswahl auswirken wird, oder? Also dafür haben, glaube ich, auch nochmal viele Angst.
Ja, ich glaube, wir haben natürlich andererseits auch immer Landtagswahlen zwischendrin, die dann einem nochmal helfen, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt mit Hamburg jetzt die nächste Landtagswahl, die ist sehr ungewöhnlich, weil Hamburg ein Sonderfall ist mit vielen Alleinstellungsmerkmalen. Also es wird sich nicht hochrechnen lassen. Aber im nächsten Jahr gibt es die Landtagswahlen beispielsweise in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Und da wird man vielleicht noch mal ein bisschen genauer sehen, ob da schon irgendwie sich was tut, in welche Richtung auch immer. Und dann wird man vielleicht auch für die nächsten 4 Jahre dann eher einschätzen können, wie es dann insgesamt weitergeht. Aber es ist klar, die Zeiten sind jetzt so, dass man jetzt nicht automatisch sagen kann, das ist jetzt alles, das wird sich jetzt alles klären. Ich glaube, es ist einigermaßen ergebnisoffen und hängt wirklich ganz davon ab, wie die Performance der neuen Regierung dann sein wird und ob man es schaffen wird, da zusammenzukommen. Und ich glaube, wie gesagt, der Druck ist da so groß, dass ich da schon denke, da wird einiges gehen und einiges möglich sein. Aber man weiß es nicht. Man sieht ja auch, wie man von externen Entwicklungen abhängig ist, gerade auch was die Wirtschaft betrifft, Thema Strafzölle. Alles, was da im Raum steht, ist ja noch völlig unklar. Wir wissen gar nicht, was das alles kosten wird. wie die Rahmenbedingungen sich entwickeln werden in der internationalen Wirtschaft. Und das sind alles so Unwägbarkeiten, die mich jetzt davon abhalten, in irgendeiner Form eine Prognose für 2029 zu geben. Wir sind ja mittlerweile schon sehr zurückhaltend, was Prognosen in einem 2-Wochen-Abstand angeht. Also dann 4 Jahre ist tatsächlich dann doch ja too much to predict.
Wenn wir jetzt an die aktuelle Situation denken, GroKo, kann man ja sagen, okay, eigentlich im politischen System der Bundesrepublik Deutschland eher vielleicht per se nicht für die Dauer angelegt oder auch nicht allzu häufig. Aber man kann ja auch sagen, dass die GroKo vielleicht im Hinblick auf die Kompromissförderung oder auch den Konsens eine Chance bietet, oder? Also vielleicht kann uns das ja irgendwas nützen. Vielleicht können wir ja auf die Art und Weise einen positiven Schwung in das Ganze bringen. Oder vielleicht sehen Sie das aber ja auch anders. Ich bin gespannt.
Nein, es ist tatsächlich so, dass diese Zusammenarbeit dieser großen, noch immer einigermaßen großen demokratischen Parteien jetzt in dieser Zeit der Krise ganz entscheidend ist. Das ist so genau der Moment, wo man sagt, da müssen die Kräfte sich zusammenfinden, die in der Mitte der Demokratie stehen und die auch die Geschicke des Landes für Jahre in den Händen hatten. Und ich denke, das ist durchaus auch jetzt dieses Bewusstsein und diese Verantwortung, die von den großen Parteien jetzt auch übernommen wird und werden kann. Und man muss jetzt hinter sich lassen, das, was im Wahlkampf passiert ist, man muss hinter sich lassen, die letzten Jahre auch teilweise, man muss nach vorne schauen und dann kann aus der Krise ja durchaus auch eine Chance werden.
Und mit diesem Lichtblick danke ich Ihnen, Professor Marschall, für das spannende Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Das fand ich total spannend, auch noch sehr, sehr angenehm und auch anregend mit Ihnen gesprochen zu haben, weil da tatsächlich ja noch ein paar neue Punkte dann auch für mich dann dabei sind. Und wir sind ja alle auch ein bisschen im gemeinsamen Nachdenken darüber, wie es jetzt weitergeht und wo wir stehen. Das ist ja gar nicht so einfach. Also auch wenn Sie das einigermaßen dann als Beruf machen wie ich, gibt es dann trotzdem immer viele Fragen und viele Erkenntnisse, die man sammeln kann und wo man einfach ja viel sprechen muss miteinander und viel verstehen muss. Und das insofern auch ganz herzlichen Dank meinerseits für die gute und instruktive Diskussion, die wir haben durften.
Das freut mich. Lieben Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein. Die Wahlbeteiligung hat ja gezeigt, dass wohl viele eben hoffen, dass aus der Krise eine Chance wird. Und falls Sie noch mehr darüber erfahren möchten, kann ich Ihnen unsere Folge 20 zum Tag der Demokratie empfehlen. Da geht es unter anderem darum, was die Kennzeichen einer guten Demokratie sind und welche Chancen auch die Digitalisierung für die Demokratie in Deutschland bietet.